Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jim Avignon gilt als schnellster Maler der Welt, weil er nach eigenen Angaben 4,37 Bilder pro Tag im Schnitt schafft. Und vielleicht ist er auch der einzige Maler, der fast verklagt wurde, weil er ein Gemälde, das er selbst geschaffen hatte und das unter Denkmalschutz stand, ohne Absprache übermalt hat, nämlich das auf der Berliner Eastside Gallery. Seine Pop-Art, die Themen wie Clubkultur, Korruption und die Schnelllebigkeit unserer Zeit behandelt, ist anscheinend ganz besonders in Südkorea beliebt. Jim Avignon hat gerade eine Ausstellung der Superlative in Seoul bekommen. Toll, könnte man denken, der hat's geschafft. Aber im Berliner Tagesspiegel berichtet Jim Avignon, dass er von den Erlösen der Ausstellung keinen Cent gesehen hat. Wie kann das sein? Da müssen wir natürlich genauer nachfragen, wenn wir schon mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Guten Abend, Herr Avignon.
Guten Abend, hallo.
Sie schreiben, das Erste, was Sie gesehen haben, als Sie in Seoul ankamen, waren riesige Banner mit Ihren Characters drauf. Was war das für ein Gefühl? Hatten Sie sich das Ganze so groß vorgestellt?
Also in meinen kühnsten Träumen natürlich schon, aber erfahrungsgemäß stürzt einen die Realität meistens etwas herunter, dass das nun das Gegenteil passiert und eben bei der Ankunft bereits diese Banner überall hingen. Auf einem großen Platz ein riesengroßes Billboard, ich glaube 8x12 Meter groß, mit einer Animation von mir. Das war nun schon, ja, das Gefühl, wow, jetzt bin ich in einem ganz anderen Level angekommen. Und dass es dann auch nur die eine Hälfte war, hat sich dann später realisiert, als ich dann in der Vorbereitung der Ausstellung doch auch diverse seltsame Momente, die durch verschiedene Vorstellungen, wie sowas zu laufen hat, entstanden sind, gemischt mit meiner doch eher unkonventionellen Art, mit diesen Dingen auch umzugehen.
Genau, es ging schon los in der Vorbereitung. Man hatte sich besonders Wohlfühlmotive gewünscht, keine Drogen, keine Politik, kein Sex. Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich die, also meine Frau ist halb koreanisch. Wir sind auch schon öfters in Korea gewesen und ich kenne koreanische Populärkultur schon ganz gut. Ich weiß, dass die tatsächlich wahnsinnig brüde sind. Also bis es in koreanischen Filmen mal zu einem Kuss kommt, muss schon sehr viel Zeit vergehen. Von Sex ganz zu schweigen. Drogen sind ein totales No-Go und die Politik ist auch, ja, regelmäßig müssen Minister die Korruption zurücktreten. Ich habe das am Anfang wenig verstanden, dass diese Auswahl so auf ein Happy-Go-Lucky-Thema hinaus zielt, weil viele meiner Bilder ganz anders sind, sehr gesellschaftskritisch, sehr provokativ. Ich habe dann versucht, Wege zu finden, in diese Happy-Welt trotzdem immer wieder auch Momente einfließen zu lassen, die das karikieren, hinterfragen, die das auch umdrehen. Also fast vielleicht wie Künstler, die in der DDR praktisch die Zensur unterlaufen mussten, habe ich dann sozusagen diese koreanische Zensur, ja, es war eine Herausforderung für mich, Motive zu finden, die das dann auch wieder in Frage stellen.
Also auch eine Art der Herausforderung. Und dann haben Sie berichtet, dass es Streit darum gab, wer jetzt die Hängung der Bilder macht, als Sie dann da waren. Sie sind eigentlich gewohnt, dass Sie das machen, aber die Kuratorin wollte sich das nicht nehmen lassen. Und dann gab es ein paar Tage lang so ein wildes Hin- und Her-Hängen, wenn der andere gerade nicht geguckt hat. Läuft das in Südkorea einfach anders oder muss man sich das als Künstler immer in den Vertrag schreiben lassen?
Also es läuft, glaube ich, weltweit fast immer so, dass die Künstler gar nicht Lust haben, ihre Arbeiten zu hängen. Also in fast allen Galerien macht das der Galerist. Ich bin nur eigentlich bekannt und berüchtigt dafür, dass ich selber immer gerne alles hängen möchte. Auch weil ich meine Bilder sind auf Papier. Ich hänge die mit einfach Klebeband an die Wand. Die sind auch nicht gerahmt. In Korea war es so, dass die Galeristin, die diese Ausstellung kuratiert hat, zum ersten Mal in einem Museum dieser Größe ausgestellt hat und das wahrscheinlich auch als ihre Berufung empfand, dass sie das hängen möchte. Das Problem ist nur, ich spreche kein Koreanisch, sie spricht kein Englisch. Wir haben uns das umständlich mit Übersetzern vorher erklärt, aber nicht realisiert, dass wir beide unbedingt die Ausstellung hängen wollen. Und dann war es so, dass dieses Museum zwei Stockwerke hat und praktisch immer jeder auf seinem Stockwerk sozusagen nach Gutdünken umgehängt hat und dann festgestellt hat, dass der andere wieder alles runtergenommen hat. Also hatte eine sehr komische Note gelegentlich. Ich war stark im Vorteil, weil ich das bessere Klebeband hatte. Also meine Bilder sind hängen geblieben. Die Bilder, die die koreanische Galeristin gehängt hat, sind dann immer nach ein paar Stunden wieder runtergefallen. Also es hatte ja fast was Slapstick-artiges für 2 bis 3 Tage, bis dann irgendwann bei ihr die Nerven durchgingen und sie so einen Wutanfall, den man aus koreanischen Serien kennt, den wohl alle koreanischen Chefs und Bosse irgendwie ab und an haben, also der in so einer Art 10-minütiger Schreiattacke besteht. den ich aber letztendlich, weil er sozusagen das Klischee so übererfüllt hat, tatsächlich eher mit einem, ja, ich habe den gar nicht wirklich ernst nehmen können. Ich habe dann auch nur gesagt, can you please put your voice a little down? Und die Übersetzerin sagte, I think she's not happy with it, ohne zu erklären, was eigentlich los ist. Also
das klingt ein bisschen wie Lost in Translation.
Nein, hat es trotzdem immer eine sehr, sehr komische Note auch, unfreiwillig.
Okay, und Sie sind jetzt also in dieser riesigen Ausstellung, die größer ist als das, was Sie sich in Ihren kühnsten Träumen haben vorstellen können. Und Sie kriegen auch sofort einen Katalog in die Hand gedrückt, der schnell gedruckt wurde. Aber Sie haben auf alle monetären Rechte verzichtet im Vorfeld. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie keinen Cent gesehen haben von dieser Ausstellung?
Also die haben relativ klar mir erklärt, dass es so sein würde, dass das Museum selber kein Budget hat, um solche Ausstellungen zu stemmen und die Galerie sozusagen in Eigenregie das alles finanziert und dass sie eben, um ihre gigantischen Kosten zu decken, eben sehr viel Merchandising-Rechte verkaufen müssen und das Geld wieder reinzubekommen. Ich muss ja zugeben, sie haben tatsächlich sich sehr gut gekümmert. Also wir waren gut untergebracht. Alles, was wir an Technik gebraucht haben, war sofort da. Es gab 5 Helfer. Andererseits habe ich am Anfang auch gedacht, ich muss einfach härter verhandeln, dann schaffe ich das schon irgendwie. Aber es war einfach klar, die beharren darauf, dass ich davon nichts abbekomme. Und es kam der Punkt, wo für mich das Abenteuer, dorthin zu reisen und diese Sache zu machen, einfach größer war als das Gefühl, ich will unbedingt mein Geld verdienen. Man muss dazu sagen, es ist eh ein Wesenszug bei mir, dass ich im Zweifelsfall immer dem Abenteuer den Vorrang gebe und nicht dem Geld.
Sie haben mal gesagt, ich male lieber 1000 Bilder für $1 als ein Bild für $1000.
Ja.
Sind Sie jetzt mit dieser Ausstellung sozusagen der Anti-Damien Hirst der Kunstwelt geworden?
Lustigerweise ist der Künstler, mit dem Sie als nächstes ausstellen wollen, Damien Hirst. Ich bin schon sehr gespannt.
Vielleicht ist da das Geld hingegangen.
Vielleicht ist das schon in die Vorbereitung für Damien Hirst gegangen, ja. Gut möglich.
Also was bleibt jetzt für Sie von dieser Show, materiell und ideell?
Ideell bleibt das Gefühl, ein großes Abenteuer erlebt zu haben. Auch zu sehen, dass das, was man hier seit Jahren im Kleineren in Off-Galerien macht, plötzlich eben auch auf Museumsebene ganz groß funktionieren kann. Es bleibt ein schöner Katalog, von dem ich hoffentlich ein paar Exemplare geschickt bekomme und dann die auch durch den Zoll durchbekomme. Es bleibt zumindest die Möglichkeit, dass es in Korea sozusagen einen Boom auslöst und ich dann irgendwann doch vielleicht lukrativere Angebote bekomme. Zumindest erlebe ich jetzt regelmäßig, dass irgendwelche Netflix-Stars in der Ausstellung sind und dann ganz viele Fotostrecken dort machen. Also gut besucht ist die auf jeden Fall. Der Rest bleibt abzuwarten.
Es gab auch 90 Produkte mit Merchandise. Haben Sie sich davon irgendwas mitgenommen? Was war Ihr Lieblingsprodukt?
Ich habe mir ein Täschchen von Sachen mitgenommen. Es gibt einen Zauberwürfel, der ganz süß ist. Schlüsselanhänger. Es gibt Poster auf Stoff. Es gibt eine sehr nette Uhren auf Schallplattenmotiven, die ich gemalt habe. Es gibt jede Menge. Also falls einer der Zuhörer in den nächsten Monaten nach Korea fährt, die Ausstellung ist bis zum 1.9. in Seoul. Der Besuch des Merchandising-Shops lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf sowas steht. Man muss dazu auch sagen, ganz Seoul ist voll von Shops, in denen sozusagen Nippes und Kram, die mit so cartoonartigen Figuren arbeiten, auch angeboten werden. Also das ist schon durchaus üblich, dass die Museen dort sehr große Merchandising-Läden haben und dass es einfach viel mehr Produkte gibt als in europäischen Museen.
Jetzt haben Sie wieder ein bisschen Understatement gemacht. Sie haben Ihre Kunst mit Nippes verglichen. Jim Avignon über das Making-of seiner Ausstellung in Seoul mit dem Titel The 21st Century Smile. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.